glaube, ich stehe im Wald. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann nicht sein, das kann es nicht geben. Ich bin diesen Hügel jetzt 5-mal hoch und wieder runtergerannt. Und da ist kein Schild und da ist auch kein Weg. Kann gar nicht sein, unmöglich. Ich bin verloren. Ich bin völlig, völlig orientierungslos. Es ist November 2012 und ich habe mal wieder eine läuferische Torheit vor mir. Ich möchte den Kobold laufen. Das hat nichts mit diesen kleinen grünen Wesen zu tun. Das ist die Abkürzung für Koblenz-Bonn-Lauftrail. Das heißt, ein Wettkampf von Koblenz nach Bonn auf den Wegen des Rheinsteiges. Das klingt so romantisch, ne? Rheinsteig, immer schön am Fluss entlang. Stimmt aber nicht ganz, weil er heißt Rheinsteig, weil er immer wieder den Weg im Siebengebirge hochsteigt und hinabsteigt und so kommen auf die 140 Kilometer Wegstrecke mal eben schlappe 5000 Höhenmeter. Also, da hat man was zu tun. Und um dem Ganzen noch so eine gewisse Würze zu geben, ist die Strecke nicht abgesperrt. Sie ist nicht ausgeschildert. Man muss sich seinen Weg selber suchen. Sie verläuft auf einem offiziellen Wanderweg und überall an den Bäumen hängen so kleine, spielkartengroße Schilder. Die sehen so aus. Und die muss man finden und ihnen nachlaufen. Und um das Ganze noch spannender zu machen, ist es November. Das heißt, man läuft 13 Stunden in absoluter Dunkelheit durch den Wald. Und so renne ich mit Stirnlampe und Taschenlampe bewaffnet durch die Wälder hoch und runter, immer auf der Suche nach diesen Schildern. Und ihr glaubt gar nicht, wie sich eure Welt auf Spielkartengröße zusammenschrumpfen kann. Ich habe die Stimme des Veranstalters im Ohr, die sagt, wenn ihr mal 200 Meter lang kein Schild seht, umdrehen, zurück zum letzten Schild, dann seid ihr falsch. Nach 80 Kilometern ungefähr befinden wir uns da in der Situation, mit der ich gerade eben eingestiegen bin. Ich habe euch das mal hochprofessionell aufgemalt, wie das Ganze aussieht. Ich laufe also hier unten einen Wiesenweg entlang und komme an einen Zaun. An dem Zaun ist gut sichtbar ein Schild, das nach oben zeigt. Alles klar, eindeutig. Also renne ich diesen Hügel, diesen Berg hoch. Der ist gerade so steil, dass man noch nicht die Hände zur Hilfe nehmen muss. Also ordentlich steil. Aber nach etwa 150, 200 Metern wird das Gestrüpp immer mehr. Brombeerranken, Brennnesseln und irgendwann geht es nicht weiter. Es kann nicht stimmen. Also, was hat der Veranstalter gesagt? Umdrehen, zurück zum letzten Schild. Wieder runter. Das Schild ist eindeutig. Es geht den Berg hoch. Also wieder umgedreht, Berg wieder hoch, ganz langsam am Zaun entlang geguckt. Da muss noch ein Schild sein. Nichts. Also wieder runter. Wieder hoch. Wieder runter. Wieder hoch. Gut, dann muss es hier weitergehen. 1 Meter ins Gestrüpp, 2. Es geht nicht. Alles zugewuchert. Das kann kein Wanderweg sein. Und so stehe ich da unten über eine halbe Stunde. Es dürfte so ungefähr 23 Uhr sein. Ich habe schon 11 Stunden Laufzeit in den Beinen. Und meine Stimmung schwankt so zwischen Verzweiflung, ich bin kurz vorm Heulen, Galgenhumor, so irres Gelächter und eben vollkommener Verzweiflung. Orientierungslos. Keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Und dann kommt meine Rettung. Mein Engel. Der nächste Läufer kommt von hinten aufgelaufen. Es ist Jin, ein Chinese, wie ich später herausfinde, einer der besten Ultraläufer weltweit. Und er grinst mich kurz an, öffnet das Tor im Zaun, das ich übersehen habe. Und dann geht es wirklich den Berg hoch und der Weg geht links schön weiter. Orientierung, los! Und ich kann weiterlaufen. Ist es nicht wunderschön? Später habe ich ihn noch 2-mal vorm Verlaufen gerettet. Ich habe mich also revanchiert. Orientierung. Los. Unser neues Jahresmotto. Ich gebe zu, ein etwas sperriges Motto. Sowohl vom Schriftbild her, als auch vom Aussprechen, als auch inhaltlich. Was wollen wir denn mit diesem Motto? Letztes Jahr, das letzte Jahresmotto war Next Steps. Wir wollten euch und uns als Gemeinde motivieren, nächste Schritte im Glauben zu gehen. Und dann ist uns relativ schnell aufgefallen, ja, dann muss es eine logische Fortsetzung geben. Denn wenn man nächste Schritte geht, wäre es doch sehr wichtig zu gucken, in welche Richtung soll es denn gehen. Dass man sich vorher orientiert, dass man guckt, wo geht's denn hin? Was ist denn die Richtung für diese nächste Schritte? Und dann sollte man auch wirklich losgehen. Wir wollen das nächste Jahr mit euch auf die Reise gehen. Dafür haben wir eine Landkarte entwickelt, die hier schon an der Wand zu sehen ist. Und wir werden auf diese Reise gehen. Wir werden übernächste Woche mit den Reisevorbereitungen starten. Irgendwann werden wir wirklich unterwegs sein. Wir werden Höhen und Tiefen erleben. Wir werden gucken, wie programmiert man eigentlich ein Navi? Mit wem ist man denn unterwegs? Wo muss man Pause machen? Wir werden Bergpanorama genießen. Wir werden uns auch mal verlaufen. Und zwischendrin finden wir hoffentlich heraus, was eigentlich unser Ziel ist. Wo es denn eigentlich genau hingeht. Die erste Predigtreihe beginnt in 2 Wochen nach unserem musikalischen Gottesdienst nächste Woche. Und heute zum Auftakt werde ich mir den Untertitel unseres Jahresmotto mit euch genauer angucken. Von Gott geführt. Denn wir können uns wunderschön angucken, wie wir uns orientieren, wo es denn lang gehen soll, wie man am besten die Reise plant. Wenn wir dabei Gott vergessen, sind wir nicht besser als irgendwelche Lebensberater und Coaches, die einem mit ihren klugen Sprüchen das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Wir haben einen Gott, der mitgeht. Mehr noch, wir haben einen Gott, der uns vorausgeht. Und ich wünsche mir, dass heute diese Predigt der Auftakt für das ganze Jahr ist, dass ihr nie vergesst, dass bei allen Überlegungen, was wir vorhaben, wo wir hingehen, wie wir uns orientieren, dass es dieser Gott ist, der uns führt und uns mitnimmt. Wir wollen heute schauen, wie Gott führt und ob er es überhaupt tut und wann er es denn macht. Und da bieten sich eine ganze Menge Texte aus der Bibel an. Und das Volk Israel, als es aus der Sklaverei in Ägypten ausgezogen ist, hat eine Wolken- und eine Feuersäule gesehen, die vor ihm hergezogen ist. Einfach hinterher. Ist der Übertrag für heute so ein bisschen schwierig. Gucken wir ins Neue Testament. Jesus ist seinen Jüngern vorangegangen und die sind hinterhergedackelt. Ganz einfach. So führt Gott. Ist heute auch nicht mehr ganz so leicht umsetzbar. Und dann ist uns aufgefallen, es gibt ein Bild, das sich durchs gesamte Alte und Neue Testament zieht, wenn es um Leitung, um Führung geht. Und das ist das Bild des Hirten. Schon im Buch Hesekiel stellt Gott sich als der gute Hirte vor, im Gegensatz zu den schlechten Hirten des Volkes. Jesus selbst sagt, ich bin der gute Hirte. Er sagt, als er mit Petrus nach seiner Auferstehung redet und ihm vergibt, weide meine Schafe. Er setzt ihn zum Hirten über die Herde ein. Auch in der Apostelgeschichte 10 wird das Volk Gottes, die neue Gemeinde, als Hirt, als Herde bezeichnet und so weiter. Und wir haben uns den bekanntesten Text zu dem Thema ausgesucht und wollen uns heute anhand von Psalm 23 anschauen, wie Gott uns führt. Normalerweise lese ich die Predigtexte hier aus der Hoffnung für alle oder der neuen Genfer Übersetzung vor, aber ich habe mir gedacht, bei Psalm 23 habt ihr sehr wahrscheinlich alle Luther im Ohr. Darum lese ich auch den Predigtext zur Freude von Christian nach der Luther-Übersetzung vor. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Genau, kommt mit mir auf den ersten Schritt der Reise und lasst uns schauen, wie Gott uns führt. Unser Psalm hier verwendet 2 Bilder, um diese Führung Gottes zu verdeutlichen. Das erste sind die Verse 1 bis 4. Von diesem Bild hat der Psalm seinen Namen. Das ist das Bild des Hirten. Und dann wechselt die Bildebene. Das ist euch vielleicht noch gar nicht aufgefallen. In Versen 5 und 6 geht es nicht mehr um einen Hirten. Oder habt ihr euch vorgestellt, dass der Hirte den Tisch für die Schafe deckt, während Bäre und Wölfe dabei zugucken? Nee, da geht es auf einmal um einen Gastgeber. Da stellt sich Gott als guter Gastgeber vor. Und beides sind Bilder aus dem Leben von David. David hat sowohl als Hirte gearbeitet, als auch dann später als König war er oft Gastgeber für viele wichtige Menschen. Und er wusste also, was einen guten Hirten und was einen guten Gastgeber ausmacht. Und er hat erfahren und erlebt, dass Gott diese beiden Rollen in Perfektion ausführt. Und hat so diese Dinge, die er erlebt hat, in Gott wiederentdeckt und seine Führung erfahren. Witzig finde ich, dass David hier sagt, der Herr ist mein Hirte. Und er verdreht damit irgendwie so ein bisschen die Bildebene, weil der Hirte gehört ja nicht den Schafen. Es ist ja eher andersrum. Also die Schafe gehören dem Hirten. Und das ist hier ganz wichtig. Denn in der Bibel gibt es zwei Worte für Hirten. Es gibt den Hirten und es gibt den Mietling, wie das Luther an manchen Stellen übersetzt. Der Hirte, dem haben die Schafe gehört. Das waren zwar Eigentum des Hirten. Der Mietling ist durchs Dorf gelaufen, hat fremde Schafe eingesammelt, wurde dafür bezahlt, dass er dann den Tag oder die Zeit über auf diese Schafe aufgepasst hat. Was war der Unterschied? Das eine waren meine Schafe. Und wenn da ein Wolf oder ein Bär kommt, werde ich alles tun, um diese Schafe, die mir gehören, die meine Lebensgrundlage sind, mit allem, was ich habe, verteidigen. Der Mietling wird sich dreimal überlegt haben, ob er für fremde Schafe, für die paar Münzen, die er da bekommt, sein Leben für diese Viecher riskiert. Der Hirte war ein relativ angesehener Beruf. Der Mietling nicht. Das war halt ein Mietling, das war halt so einer, ein Lohnarbeiter. Und Gott, das Wort, was hier für Gott verwendet wird, ist der Hirte. Es sind seine Schafe, die er erwählt hat, die ihm gehören. Und das sagt was über die Qualität aus, mit der Gott sich um seine Schafe kümmert, weil sie sein Eigentum sind. Dürfen wir nie vergessen, es geht hier um Gottes Eigentum. Wir sind Gottes Eigentum. Wird nachher nochmal ganz wichtig. Ja, wunderschönes Bild, ne? Romantisch. Gott, der gute Hirte. Wenn man es weiterdenkt, hört die Romantik recht schnell auf. Dann sind wir nämlich die Schafe. Und das sind ja bestimmt ganz putzige Viecher. Aber ich bin nicht gerne ein Schaf. Ja, die sind stur, vielleicht ein bisschen blöd auch. Herdentiere blöken blöd rum. Gewisse Ähnlichkeiten zu meinem Leben sind unübersehbar leider. Wir waren im Urlaub in Husum. An der Nordsee und da gibt es Grünstrand, also keinen Sandstrand, wie man ihn kennt, sondern das Ganze ist grün. Das sind die Dünen, das ist Wiese. Sehr schön, danach knirscht nicht alles, wenn man vom Strand nach Hause kommt. Und diese Dünen werden gepflegt von Deichschafen, genau. Und in der Region, da ist es genau andersrum, die Schafe sind frei und die Badegäste sind eingesperrt. Es gibt einen abgegrenzten Bereich, wo die Badegäste sind, wo keine Schafe reinkommen und da kann man dann liegen und so, ohne von einem Schaf angefressen zu werden. Wunderbar. Als wir da waren, die Schafe laufen da außen rum, haben sich zwei von den Viechern irgendwie erschreckt, sind völlig in Panik geraten und haben es tatsächlich über den Zaun geschafft, in unseren schönen Bereich. Aber anstatt sich zu freuen, dass da noch ganz viel unabgefressenes Gras war, fanden die das gar nicht cool. Die wollten wieder raus. Und zwar dringend. Die wollten zu ihren Kollegen. Aber die kamen nicht mehr raus. Wir konnten die Tore aufmachen. Das hätte dazu geführt, dass die anderen reingelaufen sind. Aber nicht, dass die rausgelaufen sind. Dass wir die da nur sehr schwer rausbekommen haben, lag bestimmt nicht an unseren mangelhaften Hirtenfähigkeiten, sondern weil die Viecher einfach nicht sonderlich helle sind. Und als solche Tiere werden wir bezeichnet. Wir sind Schafe. Und wie ich schon gesagt habe, ich sehe einige Ähnlichkeiten in meinem Leben. Ich kann das nicht ganz abstreiten. Und die einzige Chance, die ich habe, als kleines, dummes Schaf, um in dieser großen, weiten Welt zurechtzukommen, ein gelingendes Leben zu haben, nicht verloren zu gehen, ist, mich einem guten Hirten anzuvertrauen, der mich gut führt. Und Jesus bietet sich hier an. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir aber unseren Hirten kennen. Wir müssen seine Stimme erkennen und wir müssen darauf hören, was er sagt. Jesus verweist in Johannes 10 genau darauf: Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn wir darüber nachdenken, von Gott geführt zu werden, ist das der Schlüssel. Wir müssen den Hirten kennen, auf seine Stimme hören und das tun, was er sagt. Ganz einfach. Leider verhalten wir uns eher oft so. Na, hier ist ein Schaf, das liegt auf einem Liegestuhl, Musik auf dem Kopf, Buch, Fernseher, alles an. Und dann denkt sich dieses Schaf, also ich frage mich, warum ich die Stimme meines Hirten nicht mehr höre. Seltsam, hat er etwa aufgehört zu reden? Interessiert er sich nicht mehr für mich? Nee, der steht da hinten und schruft. Aber das Schaf ballert sich dermaßen voll mit allen möglichen Dingen. Vielleicht ist das sogar ein frommes Buch und im Fernsehen läuft ERF und da ist Lobpreismusik auf den Ohren. Kann sein, vielleicht auch ganz andere Sachen. Aber wir Christen sind ganz schnell dabei, uns es abzutrainieren, die Stimme unseres Hirten zu kennen. Und ich hätte 3 Ideen für euch heute dabei, wie das anders werden könnte. Das erste ist: Verbring Zeit mit Gott. Ich habe mal einen Spruch gelesen: Wenn du Falschgeld sicher erkennen willst, ist das Beste, was du machen kannst, befass dich möglichst viel mit richtigem Geld. Lerne echtes Geld so gut wie möglich kennen, dann wirst du alles Falsche sofort auf den ersten Blick erkennen. Wenn du die Stimme des Hirten von den ganzen Falschen unterscheiden willst, dann geht es nicht darum, möglichst viel die falschen Stimmen zu hören, sondern möglichst viel auf den Hirten zu hören und seine Stimme, seine Gedanken, seinen Willen so gut wie möglich kennenzulernen. Ich habe letzte Woche hier schon einen Appell fürs Bibellesen gehalten. Es gibt hunderte von Übersetzungen, sie sind frei verfügbar, du hast immer genug Zeit. Setz dich mit der Stimme deines Hirten auseinander. Verbringe Zeit mit ihm. Dann wirst du lernen, seine Stimme zu erkennen. Und wenn du das machst, nimmst du automatisch die Kopfhörer ab, legst das andere Buch weg und hörst die Stimme des Hirten. Das zweite ist: Verbring Zeit mit anderen Schafen. Ein einzelnes Schaf, das dem Hirten hinterherlaufen will, kann in einem kurzen Moment, wo es abgelenkt ist, aus Versehen mal falsch abbiegen. So nach dem Motto: immer dem Hirten hinterher, Schmetterling, wo ist er? Weg. Wenn du in der Herde bist und ein Schmetterling lenkt dich ab, dann rennst du höchstens gegen ein anderes Schaf und merkst, ach nee, da geht's nicht lang, die laufen dahin, laufe ich hinterher. In der Herde bist du sicher und in der Herde fällt es dir leichter, die Richtung einzuschlagen, die der Hirte vorgibt. Also, flammender Appell für Gemeinde, sei hier dabei, werde ein Teil dieser Herde oder bleib es. Vielleicht merkst du so im Reflektieren, oh, ich werde immer mehr zu so einem Einzelgängerschaf. Nicht gut. Vielleicht eine Chance, wieder neu abzubiegen und dich der Herde anzuvertrauen. Und das dritte ist: Halte Abstand von unscharfigen Aktivitäten. Mach keine Sachen, die nicht gut für Schafe sind. Ich übersetze es auf Frommdeutsch: Halt dich von Sünde fern. Sünde bedeutet nichts anderes, das ist das Gemeine an diesem Zeug, sie trennen dich vom Hirten. Sie verstopfen deine Ohren. Die Stimme des Hirten wird leiser und leiser, weiter weg. Du rennst von ihm weg, deine Kanäle gehen zu und wunderst dich irgendwann, warum du die Stimme des Hirten nicht mehr hörst. Weil du dich mit unscharfigen Aktivitäten aufgehalten hast. Lass das sein und richte dich neu auf deinen Hirten aus. Also, wenn du von Gott geführt werden willst, erstens, klär dein Verhältnis zum Hirten. Weißt du, dass es dein guter Hirte ist, dass es ein guter Hirte ist und dass du ihm vertrauen kannst? Halt deine Kanäle offen. Verbring Zeit mit dem Hirten, verbring Zeit mit anderen Schafen und halt dich von allem fern, was nicht schafsgemäß ist. Dann kann Gott dich führen. Und wie er das tut, das gucken wir uns jetzt mal an. Ein Kernmerkmal in beiden Bildern, sowohl der Hirte als auch beim Gastgeber, ist, dass mir es an nichts mangeln wird. Mir wird an dem nichts mangeln, von dem ich denke, dass ich es brauche. Wunderschön, oder? Bei uns in der Gemeinde, glaube ich, ist das Thema Wohlstandsevangelium nicht übermäßig gefährlich. Glaube an Gott und alles wird gut, du wirst gesund sein, reich und alles wird gelingen. Das wissen wir hoffentlich alle, dass das nicht stimmt. Aber unser Psalm hier wendet sich gegen eine subtilere Form, eine vielleicht sogar noch gefährlichere Form, die uns gar nicht so fremd ist. Du hast einen Plan von deinem Leben. Du weißt, was du haben möchtest, um sagen zu können, ja, das ist gelingendes Leben. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das hat jeder. Gefährlich wird es dann, wenn du glaubst, es wäre dein Recht, dass Gott dich mit all dem versorgt und es wäre seine Pflicht, dass er es tut. Was ist mein Plan fürs Leben? Ich wünsche mir eine gelingende, starke Ehe, bis dass der Tod uns scheidet. Ich wünsche mir, meine Kinder gesund und glücklich aufwachsen zu sehen, überhaupt Kinder zu haben. Ich wünsche mir, dass ich meinen Beruf bis ins hohe Alter, bis ich in Rente gehe, fröhlich und voller Elan tun kann. Ich wünsche mir, dass, wenn ich alt werde, ich immer noch gesund bin, an Körper und Geist. Die Bibel sagt im Alten Testament, und er starb alt und lebenssatt. Ja, das klingt gut, oder? Ey, und was habe ich für einen super coolen, guten Hirten, der mir all das gibt? Sieht gut aus. Spannend wird es jetzt, wenn sich etwas nicht erfüllt. Vielleicht sehnst du dich nach einem Partner und es gehört in deinen Plan dazu und der ist einfach nicht da. Du wünschst dir Kinder und Gott hat dir keine geschenkt oder zu wenig oder zu viel oder was auch immer. Und Gesundheit ist ja auch so eine Sache. Jetzt ist sie vielleicht da, aber was, wenn nicht? Und was ist, wenn dein Lebenstraum, den du hast, auf einmal bröckelt und dir Dinge genommen werden? Und ich habe ganz oft Menschen erlebt, die dann gesagt haben, ey Gott, wenn du dich nicht um mich sorgst, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Die wenden sich enttäuscht von diesem Hirten ab, weil sie Psalm 23 falsch verstehen. Sie denken, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln an dem, was ich haben will. Aber das steht da nicht. Da steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Von dem, das ergänze ich jetzt, weil das ist gemeint, was ich wirklich brauche. Und ich glaube, wenn wir diesen Psalm richtig verstehen, dann bewahrt er uns davor, von Gott wegzurennen. Und das, was ich jetzt sage, steht nicht in meinem Manuskript. Das habe ich mir eben gedacht. Ich war mit Norbert die Woche im Gespräch und ich habe mir echt Sorgen um die gemacht. Weil wenn es einem Kind so geht, was macht das mit dir? Und was macht das mit deiner Gottesbeziehung? Gibt es zwei Möglichkeiten, die ich gerade eben geschildert habe. Ich kann hinschmeißen oder mich entfernen oder ich kann mich in seine Arme schmeißen. Und Familie Renner tut das Zweite. Hammer. Was ist, wenn Gott deine Lebenswünsche und Träume nicht erfüllt? Ich glaube, dann darfst du es ihm klagen, dann darfst du es ihm sagen, dann darfst du sagen, boah, Jesus, ich bin enttäuscht, ich habe mir das doch anders gewünscht. Aber das Zweite ist, dass wir dann gucken sollten, was Gott uns verspricht. Und ich habe euch die Verse 2 und 3 hier nochmal hingeschrieben, mit fett markiert, 4 Sachen, die Gott uns verspricht. Und eigentlich wollte ich das viel ausführlicher machen, als ich es jetzt tue, aber dann habe ich für die restlichen Sachen keine Zeit mehr. Darum mache ich das jetzt ganz kurz. Und ihr könnt vielleicht in euren Hauskreisen darüber weiter nachdenken und reden. Gott verspricht uns, er schenkt uns Ruhe. Er weidet mich. Das bedeutet Ruhe. Gott sagt, ich habe meinen Sohn gesandt, diese Welt zu retten. Das musst du nicht mehr machen. Ich bin der Herr dieser Gemeinde. Ihr müsst ihn nicht hinbiegen. Ich bin der Herr deines Lebens und du darfst dich ausruhen. Ich glaube, wir brauchen Ruhe. Wir haben ganz oft vergessen, wofür der Sabbat da ist. Er ist nicht dafür da, dass wir uns da auch noch Freizeitaktivität bis über beide Ohren reinknallen, sondern Gott schenkt uns Ruhe. Das Zweite ist, er versorgt uns mit Erfrischung. Er führt mich zum frischen Wasser. Alles, was ich körperlich brauche, Essen, Trinken, Dafür ist Gott da und noch mehr. In Johannes 4 greift Jesus das auf und sagt, ey, dieses Wasser, das ist noch viel mehr. Das stillt deine tiefsten Sehnsüchte. Er erquickt meine Seele, indem er mir psychische Ruhe gibt. Ein Freund von mir ist Therapeut und sagt, seit Corona hat er 10-mal so viele Anfragen für Therapie. Wir sind eine Generation, die, das ist das Gute, der es bewusst ist, dass man sich um die Psyche kümmern muss. Super. Aber wir sind eine Generation, die da extrem beladen ist. Und Gott sagt, ich schenke dir Menschen. Ich schenke dir die Möglichkeit, dass deine Seele zur Ruhe kommt und heil wird. Und er führt uns auf rechter Straße. Er gibt uns geistliche Führung. Wir Menschen vergessen oft, dass der Mensch mehr ist als Körper und Geist. Dass diese Seele, diese spirituelle Komponente auch noch gibt. Wir Christen wissen das, also theoretisch, und dann vergessen wir es wieder. Und Gott sagt, ey, ich versorge dich auch da, dass du ganzheitlich gut behütet bist. Wie gesagt, man könnte jetzt zu jedem Punkt ganz viel mehr machen. Guckt in euren Hauskreisen oder zu Hause da drauf. Wir gehen noch mal einen Schritt weiter. Ich habe mich nämlich gefragt, wann erleben wir denn die Führung unseres Gottes? Und es gibt ein immer wiederkehrendes Motiv in Gesprächen, die ich führe. Du Chris, was ist denn Gottes Wille in XY, in dem und dem Thema? Das hat angefangen mit Jugendlichen. Klassikerfrage, Chris, was will Jesus denn, was ich studiere? Was für einen Beruf soll ich denn erlernen? Und es geht weiter. Boah, soll ich die Arbeitsstelle wechseln? Soll ich mich auf den oder den Beruf, die Stelle bewerben? Soll ich das Haus kaufen? Soll ich den und den heiraten? Warum redet Gott denn nicht? Warum führt er mich denn nicht? Wir wünschen uns so sehr, dass da eine Stimme aus den Wolken kommt oder zumindest ein Brief, wo genau drin steht, so und so musst du dich verhalten. Das hätten wir gerne, das wünschen wir uns. Jetzt machen wir das Ganze mal am Bild des Schafes. Da kommt ein neues Schaf in die Herde, ist vollkommen verunsichert. Kennt sich überhaupt nicht aus. Es weiß nicht, wie der Tagesablauf ist. Es weiß, es gibt einen guten Hirten, aber wie der redet und was der sagt und was der will, versteht er nicht. Das mit dem Stecken und Stab hat es auch noch nicht kapiert. Wo jetzt die Weidegründe sind, was Wölfe sind, ob das beste Freunde oder böse Feinde sind, das ist alles noch ein bisschen unklar. Was wird der Hirte machen? Er wird dem Schaf ganz viel Zeit widmen. Es wird ihm zeigen, hier kannst du fressen, da besser nicht, da sind Felsen, Felsen sind aus dem und dem Grund gefährlich, da kommen Wölfe. Wölfe verhalten sich folgendermaßen, da kannst du dich so gegen schützen. Wenn ich dich rufe, dann meine ich das und das. Mit dem Stock mache ich das so und so weiter. Und das Schaf wird sich denken, boah, was für ein Hirte. Wie viel Zeit der für sich für mich nimmt. Wie viel der mir erklärt, wie nah mir der, boah, wie schön. Wenn ein Mensch sich zu Jesus bekehrt, erlebt er ganz oft genau das. Gott scheint irgendwie dauernd zu reden und erklärt Dinge und ist ihm nahe und er erlebt Wunder und das ist so cool. Und warum macht Gott das? Weil es nötig ist. Weil dieser neue Christ noch keine Ahnung vom guten Hirte hat. Und er schult diese Christen und das ist so schön, dass wir so einen tollen Gott haben. Jetzt wird dieses Schaf aber groß. Wir gehen wieder auf die andere Ebene. Das Schaf wird groß. Und auf einmal redet der Hirte nicht mehr so oft. Und warum? Weil er kein Interesse mehr hat. Weil er wichtigere Dinge zu tun hat. Nee, weil es nicht mehr nötig ist. Weil das Schaf weiß, morgens um 7 gehen wir dahin. Wenn der Hirte das ruft, muss ich genau das tun. Und der Hirte muss nicht mehr sagen, du isst jetzt den linken oder den rechten Grashalm. Das weiß das Schaf sehr genau nach einiger Zeit, wo es das beste Futter gibt. Wenn du Jesus schon eine ganze Zeit nachfolgst, dann traut er dir Dinge zu. Dann muss er dir nicht mehr sagen, ob du das grüne oder das rote T-Shirt morgens anziehen musst. Oder ob du jenes oder das tun oder lassen sollst. Denn du kennst seine Stimme. Du bist groß geworden im Glauben. Du hast hoffentlich ganz viel Zeit mit dem Hirten verbracht und tust es auch immer noch. Und dann muss dein Papa dir nicht mehr alles einzeln ausklamüsern. Das liegt nicht daran, dass er nicht Interesse an dir hätte, sondern dass er dir Dinge zutraut. Und dann sind dann diese drei Punkte, die aus dem ersten Punkt waren. Dieses Verbring Zeit mit Gott, verbring Zeit mit den Schafen und halt dich fern von unscharfigen Aktivitäten. Die sind dann umso wichtiger, um da dran zu bleiben. Aber erwarte nicht mehr, dass der Hirte dich bei jeder Kleinigkeit an die Hand nehmen muss. Er traut dir ganz viel zu und wird dir ganz viel sagen, was du im Prozess verstehst und einfach verarbeitest. Und was hier ganz entscheidend ist, jetzt kommt so ein Satz fürs Poesiealbum, das könnt ihr wieder mitschreiben. Gott hat die Führungskompetenz und das Führungsrecht in deinem Leben. Ich wiederhole das. Gott hat die Führungskompetenz und das Führungsrecht in deinem Leben. Sowohl weiß er, was du brauchst, er kann dich führen. Und wenn du sein Schaf bist, dann hat er auch das Recht, dir zu sagen, wo es lang geht. Und jetzt ist die Frage, vertraust du ihm? Glaubst du, dass er dein guter Hirte ist? Kennst du ihn? Kennst du seine Stimme? Und wenn wir dieses Jahr jetzt gemeinsam auf diese Reise gehen wollen, dann wäre es gut, das klar zu haben. Und manchmal ist es wichtig, dass man Sachen neu festmacht und sagt, ja, Jesus, du sollst mein guter Hirte sein und ich will mich von dir führen lassen. Und ich möchte euch jetzt die Gelegenheit dazu geben. Wir beten jetzt gemeinsam Psalm 23. Und ich biete dir an, das zu deinem Gebet zu machen und Jesus damit zu sagen, jawohl, Jesus, du bist mein Hirte und ich lasse mich von dir führen. Mindestens das nächste Jahr und dann noch weiter. Der Text erscheint wieder hier vorne. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen und wir beten Psalm 23. Wir fangen mit: Der Herr ist mein Hirte an. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.